kultureller Ausbruch, wie sich die Kultur in den Zeiten der Krise entwickelt. Der Podcast zum Sommerblutkulturfestival 2021 von und mit Jekaterina Schach. Hallo, herzlich willkommen bei der dritten Folge meines Podcasts Kultureller Ausbruch. Meine heutigen Gäste sind Annemarie Henke, die künstlerische Leiterin, Jan van Putten, Social Media Manager und Nico von Jenisch, die ist für Öffentlichkeitsarbeit und Presse verantwortlich. Mit ihnen rede ich über die inhaltlichen Besonderheiten der digitalen Präsentationsformen. Hallo Nicolo, hallo Jan, hallo Anna.
Hallo.
Hi.
Hallo.
Es freut mich so sehr, dass ihr heute da seid für das Interview. Wie geht es euch allen? Also in diesen Zeiten?
Ja, also es ist sehr spannend und schwierig und herausfordernd, dass man in dieser Zeit ein Kulturfestival organisiert und dann auch wirklich versucht durchzuführen. Wir planen eigentlich jeden Tag neu, denken jeden Tag um. Wir sind sehr flexibel und wir müssen unser Denken ständig umstellen und auch neue Formate entwickeln. Ja, Anna, was machen wir?
Wie Nicola gesagt hat, ist es extrem herausfordernd. Wir planen jeden Tag um und wöchentlich Veranstaltungen neu. Und zum Beispiel letzte Woche haben die Galerien und Museen in Köln geöffnet, dann eine Woche später wieder geschlossen. Jetzt wissen wir gerade gar nicht, wie es in einem Monat aussieht, wenn unser Festival beginnt. Aber wir sind gespannt und wir finden es auch sehr herausfordernd und spannend gerade.
Ja, ich finde, es ist ein bisschen zweischneidig, weil auf der einen Seite mich das einfach nach so langer Zeit sehr nervt, dass immer noch keine Live-Kultur richtig stattfinden kann und dass ich bin ja auch nicht der Einzige, der im Moment nicht so gut drauf zu sprechen ist, wie die Politik damit umgeht. Auf der anderen Seite bin ich unglaublich dankbar, dass wir uns überhaupt so viel mit Kunst und Kultur beschäftigen können und dass ich irgendwie jeden Tag mit KünstlerInnen kommunizieren kann und so und dass das nicht so komplett einschläft. Also so digital ist auf jeden Fall besser als gar nicht, aber ich finde es schon sehr kräftezehrend auch.
Ja, zumal, was ich extrem anstrengend finde, ist, dass wir ja nicht nur von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Regeln haben. Also im Saarland zum Beispiel dürfen jetzt gerade Theater wieder öffnen und ganz präsent Live-Kultur zeigen. In Köln hat das Museum Ludwig geschlossen mit seiner Andy Warhol-Ausstellung und in Bonn kann man vor dem Museum einen Test machen und dann in die Hannah Arendt-Ausstellung gehen. Und das finde ich so anstrengend, dass wir darauf angewiesen sind, jeden Morgen die Nachrichten zu gucken und alle Zeitungen zu checken, um zu wissen, was wir an dem Tag vielleicht für den nächsten Tag planen oder nicht planen können. Und so wird es ja, wenn unser Festival am 7. Mai beginnt, genau weitergehen. Und da gebe ich Jan auch völlig recht. Mich ärgert es auch kolossal, dass wir da in keinerlei Verlässlichkeit kommen oder in irgendeine Form von Sicherheit zu sprechen. In diesen Zeiten ist sicher ein schwieriges Wort, deswegen bemühe ich mich, was anderes zu finden. Aber dass wir jeden Tag andere Regeln bekommen, macht es einfach sehr unbefriedigend. Und deswegen planen wir auch so viel digital, ne?
Die digitalen Formen geben uns natürlich ein bisschen mehr Planungssicherheit. Wir wissen, wir können dann etwas veranstalten und zeigen, aber gleichzeitig ist dann auch die Frage, wenn alles wieder öffnen sollte im Mai und das Wetter ist schön, wer guckt sich dann abends digitale Formate hinter dem Bildschirm an? Also das ist dann wiederum die andere Frage. Es gibt auch nicht so viel Sicherheit.
Es wäre also schade, wenn viele Sachen nicht live stattfinden können, aber wie Jan schon gesagt hat, digital ist besser als gar nicht. Also, und was für Aufgaben habt ihr bei Sommerblut?
Ich fange mal an, weil ich noch der Frischeste bin. ich mache Social Media, bin eigentlich weniger aus dem PR- und Marketing-Bereich und mehr aus dem künstlerischen Bereich auch, aber gebe mein Bestes. Genau, ja, und es ist sehr spannend, endlich mal auch in dem Bereich zu arbeiten, weil ich jetzt viele Jahre immer nur als Student da irgendwie so analytisch drangegangen bin oder als künstlerischer oder künstlerisch Schaffender selber so aktiv war, aber so damit auch mal ein bisschen Geld zu generieren, ist auf jeden Fall cool. Und ja, ist sehr spannend, Sommerblut von der Seite kennenzulernen. Ich kannte das vorher halt schon als Zuschauer und es ist cool, da so in die Strukturen reinzufallen.
Und wie bist du denn darauf gekommen, bei Sommerblut zu arbeiten? Und seit wann kennst du schon also das Festival?
Also das Festival kenne ich seit 2019, weil ich da bei einer Performance war. Eine Freundin von mir hat da mitgespielt, die Mel. Grüße gehen raus. Das war Utopia im Rautenstrauch-Museum auch. Und ja, seitdem kannte ich das irgendwie und 2020 habe ich da nicht so viel von gekriegt, weil ich ein bisschen allergisch auf digitales Theater bin, zugegebenermaßen, auch wenn es nicht anders geht. Genau, und dann habe ich die Ausschreibung gesehen, weil ich immer über Social Media und so verfolgt habe und war direkt Feuer und Flamme, weil ich Lust hatte auf so Kölner Kulturleben. Und Sommerblut finde ich halt von den Inhalten her und von den Werten her auch ganz besonders spannend, deswegen macht das sehr viel Spaß.
Ja, ich arbeite seit September für das Sommerblut-Festival und wie kam ich dazu? Eine Freundin von mir ist Journalistin und die ist gut bekannt mit dem Rolf Emmerich, mit dem Festivalleiter, und er fragte sie, ob sie eine Idee hätte für jemanden, der den Job machen möchte, und sie sagte, sie wüsste jemand, der vielleicht jemanden kennt, wie das in Köln so ist, und fragte mich dann, ob ich jemanden kennen würde, der das gerne machen möchte, und dann dachte ich mir, ja, kenne ich. Ja, dann haben wir uns getroffen und waren uns auch relativ schnell einig. Ich kenne das Sommerblut schon seit vielen, vielen Jahren, weil ich früher am Schauspiel Köln gearbeitet habe, auch in dem Bereich Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Und wir hatten das Sommerblut, oder wir hatten das Glück, das Sommerblut eigentlich jedes Jahr zu Gast zu haben am Theater und, soweit ich weiß, auch an der Oper immer wieder mal mit einer Produktion. Ja, und somit war mir das natürlich ein Begriff. Ich bin aber tatsächlich wirklich extrem überrascht, ja, wie viel dieses nicht allzu große Team an Manpower und an Leidenschaft und an Arbeitswut da reinsteckt, um so ein großes Festival, großartiges Festival dann auch wirklich stattfinden zu lassen. Kompliment.
Ja, ich bin die künstlerische Leiterin. Ich mache vor allen Dingen die Programmplanung. Ich habe Sommerblut kennengelernt 2016 in der Produktion My Identity, die wurde von Barbara Wachendorf damals gemacht zum Thema Transgender. Und es war ein Stück, das mit 10 Transmenschen biografisch diese Performance erarbeitet hat. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Mhm. Genau, dann war ich 2018 zusammen mit Felix, unserem Co-Festivalleiter, und der Regisseurin Ellie Pless haben wir das Gefängnisstück gemacht, also ein Stück im Gefängnis mit dem Namen Antikörper. 20 Gefängnisinsassen standen auf der Bühne und wir haben intensiv mit allen Beteiligten zu ihren Lebensgeschichten und ihren aktuellen Geschichten gearbeitet. Und das hat auch wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Wir hatten noch einen tollen Musiker dabei, den Pablo Gif aus Köln, und André Jolles als Choreografen. Und genau, das hat einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und danach habe ich dann angefangen, die künstlerische Leitung zu übernehmen.
Und wie bist du denn darauf gekommen, mit Sommerblut zu arbeiten?
Über diese beiden Produktionen tatsächlich. Ah, also in die erste Produktion bin ich gekommen zum Stück My Identity. Das weiß ich gar nicht mehr. Muss ich kurz überlegen. Weiß ich nicht mehr. Also ich bin irgendwie in dieser Produktion gelandet. Ich fand einfach das Thema unglaublich spannend.
Also damals. Das Thema, das Konzept des Festivals fandest du spannend?
Also die Grundidee des Festivals fand ich auch unglaublich spannend. Also das Arbeiten mit Menschen aus ihrer Lebenswelt, die ja von ihren konkreten Lebensgeschichten auf der Bühne erzählen, das hat mich sehr interessiert. Und gleichzeitig hat mich damals auch einfach das Thema Transgender in dem Stück und die Arbeit mit den Menschen unglaublich angezogen. Das fand ich sehr spannend.
Und seitdem hast du also dir gesagt, dass du bei Sommerblund unbedingt dabei sein möchtest.
Genau, so war das.
Wow, es ist also, war die Liebe auf den ersten Blick.
Das war quasi die Liebe auf den ersten Blick, genau.
Wow, das ist ja so romantisch.
So kann man das sagen, ja.
Hattest du schon vorher also in diesem Bereich gearbeitet?
Ja, also ich habe vorher am Schauspiel Köln auch gearbeitet, am Theater im Bauturm, beim Impulse-Festival, also in so verschiedenen Theaterkontexten und bei verschiedenen Festivals auch, ja.
Ist die Idee, also der Festivals, bei denen du schon gearbeitet, also vorher gearbeitet hattest, also ein bisschen ähnlich also der Idee von Sommerblut?
Festival? Ja, also jein, also es sind, also das Impulse-Festival ist ja zum Beispiel auch ein Festival, was eine Bestandsaufnahme quasi der freien Szene und so die herausragenden Stücke der freien Szene. Sommerblut-Festival ist natürlich auch in der freien Szene verhaftet und mit der Produktion auch innovativer neuer Stücke beschäftigt. Ansonsten ist es aber bei Sommerblut natürlich das Spezielle, ist einfach die Arbeit mit Menschen aus ihren Lebenskontexten, also mit Expertinnen des Alltags, wie man das so sagt, und mit ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Standpunkten, das ist das Spezielle eigentlich am Sommerblut. Also Sommerblut Festival ist sehr, sehr nah am Menschen und das ist eigentlich der Unterschied, glaube ich, zu vielen anderen Festivals, die ich vorher kannte.
Ich finde also schon so als Außenstehender ist mir das aber schon aufgefallen, dass beim Sommerblut, weil wie ich die Theaterszene jetzt auch so von innen mitkriege, ist das schon so eine kleine Suppe, so, und das ist auch irgendwie, das sind auch nette Leute, aber man bleibt irgendwie schon gerne so ein bisschen unter sich und hat so selbst in der freien Szene so ein bisschen dieses Elitäre, finde ich, unter KünstlerInnen oft noch. Und ich finde beim Sommerblut das eben gerade so gut, dass diese Barrieren so mega durchbrochen werden. Zumindest hat das so auf mich auch immer jetzt als Außenstehender gewirkt und dass da auch der Fokus eher liegt als bei anderen Festivals, die ich künstlerisch auch mega interessant fand, wo ich aber schon das Gefühl hatte, das sind wiederkehrende AkteurInnen und das ist irgendwie so eine Szene. Und ich finde das halt cool, dass irgendwie das Sommerblut auch so nach außen kommuniziert, hey, wir wollen auch irgendwie Barrieren brechen, aller Art, und andere Leute hinzuziehen. Und gerade so Gefängnisarbeit und so sind so Sachen, wann würde man Publikum sonst ins Gefängnis kriegen? Also das ist schon abgefahren. Ich würde mich auch als Zuschauer unheimlich freuen über so eine Erfahrung, weil das so aus dem, selbst aus dem Kultur- und Kunstalltag mich so rauszieht. Und ich kenne jemanden, der lange Jahre im Knast war und das erste und einzige eigentlich von dem, der dauernd erzählt hat, war eben sein Theaterprojekt, was er da gemacht hat. Und da merkt man auch so, das ist nicht nur für ZuschauerInnen spannend, sondern genauso für die AkteurInnen und die Leute, die mitmachen und so. Und das fällt schon, ich finde, also natürlich ist Sommerblut nicht das einzige Festival, das das macht, aber es fällt schon, also ich verbinde das schon krass viel mit solcher Arbeit auch und eben nicht nur mit diesem typischen Theaterding.
Ja, Das geht mir ähnlich, zumal ich wenig, zumindest in Deutschland tatsächlich relativ wenig Festivals präsent habe, die wirklich so konsequent auch mit KünstlerInnen arbeiten, mit Einschränkungen, die aber die Grenzen einfach komplett fließend sind und vor allem darauf ja auch der Fokus steht, dass es darauf keinen Fokus gibt. Und deswegen ja auch so viele von unseren KünstlerInnen sich so wohlfühlen hier und wir ja auch ständig bestrebt sind, da dazu zu lernen und das Wording noch besser zu machen, die Barrierefreiheit noch höher zu gestalten. Jetzt zum Beispiel auch eine Riesenherausforderung, die wir haben, indem wir das Festival ja versuchen, hybrid oder eventuell auch digital umzusetzen, dass es ganz schwierig ist, im digitalen Raum barrierefrei zu agieren. Und deswegen haben wir jetzt mit viel Mühe und Arbeit einen neuen Begegnungsraum geschaffen, ein Tool, das sich GatherTown nennt, wo unsere ExpertInnen grafisch eine komplett neue Umgebung geschaffen haben, eine Theaterumgebung mit Foyer und Bar und Ausstellungsraum, Konzertraum, wo Gespräche stattfinden sollen, Publikumsdiskussionen etc. und wo man sich vor und nach der Vorstellung digital mit einem Avatar treffen kann und dann aber auch mit den anderen ZuschauerInnen in Interaktion geht, was ja genau das ist, was uns so wahnsinnig fehlt an der nicht vorhandenen Live-Kultur, dass man nicht zusammen irgendwie über das Gesehene sprechen kann und sich freuen kann, schimpfen kann, es gut finden kann, es schlecht finden kann, dabei was trinkt. Und ja, Anna, du hast ja auch ziemlich viel damit mitgearbeitet, wenn ich das richtig verstehe. Jan, du auch. Vielleicht kann man das ja mal noch ein bisschen erzählen, was da passiert.
Hm. Ja, also das für uns das Spannende eigentlich, diesen digitalen Begegnungsraum zu bauen, ist einmal, dass wir in der Arbeit festgestellt haben, dass er auf der einen Seite bieten die digitalen Formen für Theater oder auch virtuelle Begegnungen das Potenzial, Barrieren abzuschaffen. Also es ist eben, diese Räume sind für Menschen zugänglich, die sich vielleicht gerade nicht in Theaterräume trauen, die eine soziale Phobie haben oder andere Ängste oder also auf unterschiedliche Arten und Weisen davon abgehalten sind, den Theaterraum zu besuchen, vielleicht auch einfach mehrere Stunden weg auf dem Land leben und aber gern das Stück, in dem ihre Tochter Regie führt, sehen würden oder so. Also es bietet eben, ja, vor allen Dingen die Möglichkeit, Zugänge zu schaffen, aber eben auch ganz viele Herausforderungen im Punkt Barrierefreiheit. Also gerade das Internet ist halt an sehr vielen Punkten nicht barrierefrei. Und da haben wir uns wirklich, wie Nicola auch gesagt hat, sehr intensiv mit auseinandergesetzt und das eben auch für uns als sehr spannendes Thema erkannt und mit verschiedenen ExpertInnen-Teams eben in vielen, vielen Testläufen festgestellt, dass es eben all diese Barrieren gibt oder daran gearbeitet, wie wir diese Barrieren überwinden können, sind auch eigentlich noch mitten im Prozess. Und genau, gerade das Thema Zugänge schaffen im digitalen Raum und gleichzeitig auch eine Vielfalt zu repräsentieren, die wir sonst im Festival, sind wir da quasi ExpertInnen drin, ein vielfältiges Gesellschaftsbild abzubilden. Aber gleichzeitig im digitalen Raum ist das für uns komplett neu. Und deshalb haben wir eben in diese Testläufe für diesen Begegnungsraum zum Beispiel alte Menschen reingeholt, Menschen, die gehörlos sind oder blinde Menschen, um eben all die verschiedenen Barrieren und Zugangsbehinderungen quasi zu durchlaufen und hoffentlich zu überwinden.
Also, soweit ich es verstehe, die digitalen also Präsentationsformen können dazu nützlich sein, soziale Barriere zu überwinden. Das auch? Habe ich recht?
Ja, ich finde, das hast du, Anna, ja gerade auch schon eigentlich gesagt, es ist ein bisschen so eine Wippe, weil auf der einen Seite werden Barrieren, also dieses Digital, wenn wir mal das Digital in Analoge nehmen und man hätte jetzt beides, das wäre so die Wunschvorstellung, dann hat man einmal Barrieren weniger von Leuten, die Schwellenangst haben, die allgemein sich nicht raustrauen oder wie auch immer oder einfach nicht für die Live-Veranstaltungen einfach zu viel werden, aus welchen Gründen auch immer. Und Leute, die einfach allgemein lieber im Internet unterwegs sind und so. Allerdings entstehen halt genau diese Barrieren auch, von denen du gerade gesprochen hast, gerade in so, das hört sich immer doof an, aber in so, bei so Generationsunterschieden, weil ich das bei Gathertown gemerkt habe, dass ich zum Beispiel da mega schnell so sehr reflexiv und nativ so reingekommen bin und das fast schon sehr als sehr altmodisch empfunden habe, weil mich das an so Gameboy-Spiele erinnert hat, wo ich so 10, 11 war oder so und andererseits dann eben teilweise ältere Menschen oder auch Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen da halt, oder auch so, also ich meine, meine Mutter würde damit wahrscheinlich auch nicht so gut klarkommen, weil du dich da schon reinfinden musst und so. Und das ist einfach eine Herausforderung zu gucken, okay, man schafft die Barrieren ab, dann entstehen neue Barrieren, wie kriegt man die wieder weg? Deswegen haben wir auch schon darüber geredet, dass man es irgendwie auch so hinkriegen muss, dass du eigentlich auch nicht unbedingt darauf angewiesen bist, dich durch diese Oberfläche selbst zu bewegen, damit selbst Leute, die damit gar nicht klarkommen, trotzdem die Sachen sehen können und so. Aber das ist echt, das ist so ein Kampf, ne? Weil auf der einen Seite ist es voll die Möglichkeit und du hast so diese neue Barrierefreiheit, damit kommen aber wieder neue Barrieren hinzu. Also das ist so ein stetiges, irgendwie das so zugänglich wie möglich zu machen für alle Leute, wo es irgendwie geht. Und das ist auf jeden Fall gerade noch ein Prozess, aber ja, also grundsätzlich ist es auf jeden Fall spannend.
Also, wo die alten Barrieren abgeschaffen werden, also abgeschafft, entstehen immer wieder neue Barrieren.
Ja, teilweise auf jeden Fall, genau. Und die gilt es dann auch wieder abzuschaffen. Und die Wunschvorstellung ist, dass es irgendwann gar keine Barrieren mehr gibt oder so, wirklich Barrieren, auf die nur 0,2% der Weltbevölkerung vielleicht stoßen, so, dann, das wäre so ein Ziel auf jeden Fall.
Ja, aber ich glaube, es ist auch ein Unterschied, weil wir ja eigentlich von zwei Arten von Barrierefreiheit sprechen. Also ich gehöre eher zu der Generation, die auch keine Computerspiele gespielt hat als Kind und finde es tatsächlich relativ mühsam, mich in solchen Tools zurechtzufinden. Also ich bin dann eher schon die Generation. Bin aber extrem beeindruckt, wie gut wir das geschafft haben, dass da eben sogenannte HelferInnen und Lotsen oder wie man es nennen möchte, auch zur Verfügung stehen, die das dann relativ niederschwellig mit einem machen und auch mit jemandem durchnavigieren. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Also die virtuelle Barrierefreiheit, um was wir aber kämpfen, und die ändert sich sicherlich ständig. Es kommt ja immer auch etwas dazu. Meine Tochter ist 15 und kennt sich in ganz vielen Belangen tausendmal mehr aus, wie ich das je tun werde als Digital Native. Und da sind wir mit der Veränderung, müssen wir leben. Aber die andere Barrierefreiheit, um die wir ja uns bemühen und für die wir auch kämpfen, ist ja die im Alltag von Menschen, die mit Einschränkungen leben. Das heißt, dass jeder, der keine Einschränkung hat, in dem Sinne, dass er sich schwer tut im öffentlichen Leben, spürt und sieht und mitkriegt, wo es schwierig werden kann für jemand anderen, dass die Politik danach zieht, dass öffentliche Räume noch viel, viel besser ausgestattet werden, Menschen im Rollstuhl, Blinde an Ampeln. Es gibt tausende von Beispielen, wo wir tatsächlich ja nach wie vor in den Kinderschuhen stecken, wenn man es mal ganz ehrlich nimmt. Und da würde ich mir schon wünschen, dass es da einfach stetig vorangeht. Und da kämpfen wir ja auch dafür.
Also ich möchte also mehr von eurer Aufgaben bei Sommerblut wissen. Also ja, genau, also von eurer alltäglichen Aufgaben. dann auch, und auch von Projekten, die ihr macht.
Ja, ich mache ja, wie du gerade schon gesagt hast, Social Media. Ich habe im Bewerbungsverfahren ganz transparent gesagt, dass ich eher aus dem künstlerischen Bereich komme und deswegen erlaube ich mir auch, das eher in die Richtung auszuleben. Das heißt, ich gucke irgendwie, dass wir coolen, also dass wir irgendwie, dass wir schönen Content generieren. Also nicht nur so jeden Tag einen Post und bloß irgendwie Reichweite, sondern dass der die Inhalte auch irgendwie qualitativ werden. Deswegen freue ich mich auch sehr auf die neuen Kameras, die wir bestellt haben und so weiter. Genau, ich denke gern in so eine Foto- und Filmrichtung und schreibe ja mit Nicola zusammen auch meistens die Texte und so. Und da gucken wir immer, dass das irgendwie schon so, dass alles so sommerblutig ist, denke ich mir immer. Also es soll schon so eine eigene Ästhetik da drin sein. Das soll nicht nur so unsere, so ein Werbelautsprecher von Sommerblut sein. Das ist zumindest so mein Anspruch an Social Media. Aber ich muss halt, wie gesagt, auch gerade noch immer noch reinkommen. Ich bin ja eigentlich erst seit 3-4 Wochen jetzt dabei und so und wurde auch schon voll reingeschmissen und habe ordentlich zu tun. Aber genau, ja, also Projektleitung habe ich noch keine von künstlerischen Projekten hier, aber vielleicht kommt ja irgendwann mal was.
Also, aber es gibt schon viele Dinge, für die du also, verantwortlich bist.
Ob es schon viele Dinge gibt?
Ja.
Ja, ja schon. Also wenn ich nichts machen würde, würden wir wahrscheinlich gerade keine Social-Media-Präsenz so eine große haben. Ne? Also das ist schon so irgendwie meine Aufgabe. Ich merke auch, also das wurde mir auch direkt so in die Hand gelegt. Das war am Anfang, also offiziell gibt es ja noch dieses Absegnungssystem, aber das ist jetzt nicht so, als müsste ich zu 10 Leuten um Erlaubnis bitten oder so. Das ist schon meine Aufgabe, das irgendwie zu füttern und so und unsere Inhalte zu generieren und rauszuhauen und so. Und daneben gibt es dann auch immer wieder Nebenprojekte. Ne? Wir haben neulich an einer Ausschreibung teilgenommen, da musste ich ein Bewerbungsvideo oder konnte ich ein Bewerbungsvideo zu fertig machen und so weiter. Und genau, das sind dann immer wieder so Aufgaben, die wahrscheinlich einfach fürs ganze Team anfallen, wo ich mir dann auch mal ein, zwei nehme. Und ja, ich bin da tatsächlich auch viel in die Planung involviert. Also ich bin ja nicht nur so der Dulli, der ab und zu mal was postet. Und das ist übrigens was ich nicht vorhergesehen habe. Also ich dachte ursprünglich, das ist wirklich nur so nebenbei, ja, hier ab und zu postest du mal was für die. Und dann war ich plötzlich so bei den ganzen Leitungstreffen. Und das fand ich auf jeden Fall ziemlich cool auch. Also ich fühle mich hier schon ernst genommen und auf Augenhöhe. Und das ist auch eigentlich das, was ich anstrebe. Aber ich habe leider viele andere Erfahrungen gemacht, so in der Vergangenheit. Deswegen ist das schön, dass man hier ernst genommen wird.
Ja, das ist auch so ein bisschen der Kern, glaube ich, des Festivals. Also es ist so aufgebaut in vielen, dass viele Entscheidungsprozesse wirklich auch in einem 20-köpfigen Team gefällt werden. Also zum Beispiel entscheidet das ganze größere Jour-Fix-Team, das sind 20 Leute, die so Projektleiter, unsere Grafiker, aber auch HelferInnen, die das Festival begleiten in dem Jahr. Also alle gemeinsam treffen Entscheidungen über zum Beispiel das Festivalmotiv oder das Festivalthema. Und das, ja, das finde ich auch sehr schön, dass das Festival so strukturiert ist oder dass das so der Ansatz ist, der Grundansatz.
Der seid alle da, also dafür zuständig, euch um neue Projekte und Künstler zu kümmern und ja genau und Projekte auszuwählen. Also teilweise.
Ja, also das ist dann hauptsächlich eigentlich die Arbeit von Rolf, Felix und mir. Also aber alle wiederum sind auch herzlich eingeladen, Projekte mit beizutragen und mit ins Festival zu bringen. Und das passiert auch ganz, ganz oft. Genau.
Ich weiß noch, dass bei meinem ersten Jour Fix wurde das Festivalplakat diskutiert. Und ich bin halt fix davon ausgegangen, dass ich einfach zuhöre und irgendwie, ich bin da, um das Team mal zu sehen und so. Und dann sagte Rolf auch irgendwann explizit so, ja Jan, was ist denn deine Meinung? Du hast noch gar nichts gesagt. Und ich war so, weiß ich nicht. Und als ich das einmal verstanden habe, also seitdem gebe ich halt auch meinen Senf dazu und mache auch Ansagen und so. Und so arbeitet man ja auch viel besser und viel produktiver und kompetenter und so. Aber ja, also das ist wirklich irgendwie, das macht auch nochmal viel aus, glaube ich, so in der Sommerblutarbeit, dass eben alles so sehr doch relativ kollektiv entschieden wird und schon auf einer Augenhöhe. Und es ist ja, also ich sehe bei mir halt voll den Vorteil daran, wenn ich nicht irgendwie eingeschüchtert bin, mich zu äußern oder wenn ich mich dazu eingeladen fühle, aktiv zu sein und auch irgendwie Ansagen zu machen und so, dann werden die Ergebnisse auch einfach besser. Also das hat ja Vorteile, so kollektive Arbeit. Warum machen in der freien Szene die meisten Theatergruppen das auch so, ne? Also das ist auf jeden Fall sehr angenehm, auch so im Vergleich zu früheren Arbeitgebern und Geberinnen.
Ja, das stimmt total. Also so hierarchisches Arbeiten lässt ja auch ganz viele eigentlich wichtige Stimmen in Teams verstummen. Also wenn ich war kurze Zeit auch mal in einem Theaterprojekt am Stadttheater und da wird dem Hospitanten und den Hospitantinnen wird halt nicht zugehört und die haben keine Stimme und die haben aber auch genauso viel zu sagen eigentlich wie die DramaturgInnen oder die Regie oder die sind ja auch tagelang auf den Proben und haben dann vielleicht auch noch einen viel frischeren und interessanteren Blick. Und genau das wird ganz oft vergessen. Und das finde ich ja sehr schön, dass wir so sehr hierarchiefrei alle gemeinsam arbeiten, jeder in seinem Bereich und dann aber auch alle eben zusammen und auf einer Ebene.
Ich finde es inspirierend, also in einem Team zusammenzuarbeiten. Ja, genau. Und welche Sachen würden in eurer Arbeit in den frühen Jahren also anders gemacht dann als in diesem Jahr?
Das ist, glaube ich, für uns alle schwer zu sagen, weil wir sind alle quasi mit der Corona-Situation eigentlich ins Team gekommen. Also ich war ein bisschen früher da, aber es war auch letztes Jahr, als die Pandemie-Situation quasi losging. Das war mein erstes Festivaljahr. Also wir haben mit der Programmplanung begonnen, glaube ich, in einem Rhythmus, der sonst in den Jahren davor immer sehr ähnlich war. Ohne dass ich das jetzt weiß, weil es war ja mein erstes, aber dann ab März wurde einfach alles durcheinander geworfen und durcheinander gewürfelt und wir mussten nochmal die Programmplanung und das Festival, das eigentlich schon stand, nochmal komplett neu und anders denken, zwei Monate vorher. Ja. Dieses Jahr ist es eigentlich sogar noch ein bisschen dramatischer fast. Wir stehen jetzt einen Monat nicht mal vor Festivalbeginn und sind eigentlich noch unwissender als im letzten Jahr. Im letzten Jahr konnten wir eigentlich schon zwei Monate vorher damit planen, dass wir eben nicht live veranstalten dürfen. Und dieses Jahr ist alles irgendwie noch viel unsicherer und wir wissen drei Wochen vorher noch nicht, ob jetzt eine Ausstellung zum Beispiel geöffnet sein kann oder nicht und können jetzt gerade überhaupt erstmal anfangen, definitivere Entscheidungen zu treffen. Ja.
Also die größte Veränderung an eurer Arbeit ist, dass es so viele Unsicherheiten gibt.
Unsicherheiten?
Ja, genau, ja. Unsicherheiten, ja.
Ja, das ist eigentlich gerade so, gerade ist es der Kern. Also alles ist unsicher, wir wissen eigentlich gar nichts. Wir müssen jeden Tag wieder neue Änderungen, Bestimmungen abwarten. Jeden Tag ergibt sich was Neues und das bedeutet wiederum auch für alle unsere Projekte ganz unterschiedliche Entscheidungen, weil alle sehr, sehr verschieden sind. Wir haben jedes Jahr 5 bis 6 Eigenproduktionen. Das heißt, da starten wir im März spätestens mit den Proben, das ist natürlich dann speziell betroffen, diese Probenphasen. Das geht ja zumindest gerade, aber wenn man dann auch weiß, man darf im Mai vielleicht nicht aufhören, vielleicht beginnt man besser später mit den Proben. Oder wir haben dieses Jahr auch wieder ein Projekt im Gefängnis, da konnte eben gerade noch nicht mit den Proben begonnen werden und wir mussten verschieben und dann wieder vor allen Dingen internationale Gastspiele sind gerade extrem bedroht. Die haben wir aus dem letzten Jahr schon teilweise in dieses Jahr verschoben. Unglaublich tolle Stücke von Larry Bott zum Beispiel und der inklusiven Tanzkompanie. Also zum Beispiel das Stück Happy Island von der unglaublich tollen Choreografin Larry Bott und der und einer inklusiven Tanzkompanie aus Madeira. Oder das oder ein Stück von Doris Uhlig aus Wien. Da haben wir im letzten Jahr schon sehr, sehr dafür kämpfen müssen, diese Stücke überhaupt ins Programm zu bekommen. Dann haben wir uns unglaublich gefreut, dass das geklappt hat. Da mussten wir sie verschieben wieder ins nächste Jahr aufgrund der Corona-Situation. Und jetzt sieht es so aus, dass wir sie einfach wieder verschieben müssen. Oder wir wissen, dass wir sie wieder verschieben müssen und wissen aber gar nicht, wohin. Und am Ende werden sie dann vielleicht doch ausfallen. Und da wird es dann wirklich frustrierend, wenn man dreimal Dinge verschieben und nochmal verschieben muss und am Ende ja, kann man sie dann gar nicht zeigen.
Auf der einen Seite das, auf der anderen Seite gibt es aber den, also wir haben ja schon Glück, dass diese Strukturen schon so stehen und diese Aktionsbereitschaft so da ist oder diese Bereitschaft dazu, das überhaupt stattfinden zu lassen. Auch so, dass letztes Jahr halt in so einer Zeit, wo viele Kulturinstitutionen sehr in so einer Stagnation verharrt sind, was ich auch verstehen kann persönlich, dass das Sommerblut halt gesagt hat, nee, machen wir aber trotzdem so viel, wie es geht. Und ich merke das immer bei meiner Theatertruppe, dass wir echt, dass es so anstrengend ist, wenn man keine Strukturen hat und einfach irgendwie versucht, so seine künstlerischen Projekte zu verfolgen und da immer wieder auf diese Unsicherheiten stößt, aber eben nicht jemanden hat, der sagt, okay, aber dann können wir es digital machen oder dann haben wir die und die Mittel oder so, ne? Sondern wenn man einfach so als freie Gruppe, da wird die Stagnation irgendwann zu seiner Resignation und man wartet einfach nur so still darauf und bis man wieder auf die Bühne kann und das ist ja auch nicht die Lösung. Deswegen ist es halt schon cool, oder das merke ich jetzt, wo ich hier involviert bin, dass überhaupt was passiert. Auf der anderen Seite ist es halt super frustrierend, wenn dann immer wieder Sachen abgesagt werden, vor allen Dingen, weil jetzt ja auch mehr dranhängt. Also es ist schon ein Unterschied, ob man ein Festival plant und organisiert oder eine Gruppe und ein Projekt hat. Genau, es ist schon mal irgendwie gut, dass zumindest die Motivation so immer noch trotz allem, trotz der ganzen Anstrengung sehr präsent bleibt, finde ich.
Ja, und ich meine, man lernt ja auch durch die Erfahrung, und das war ja eigentlich auch die Eingangsfrage von dem Gespräch im Sinne der Digitalität, was hat man daraus gelernt, was machen wir jetzt anders oder wie kann man das umsetzen? Und da hatte Sommerblut ja letztes Jahr schon eine große Vorreiterrolle gespielt mit dem Stück Damen gedeckt, das ja hier in Köln in einem Seniorinnenheim spielt und auch live spielen sollte natürlich, als Rundgang war das geplant und dann wurde das komplett umkonzipiert. Das heißt, man hat den Seniorinnen, die mitgespielt haben, über Fernanleitung erstmal beigebracht, wie Zoom geht und wie sie überhaupt sich an einem Computer zu verhalten haben, teilweise die Proben so stattfinden lassen und dann aber die Aufführung nicht abgefilmt, sondern es war dann ein gemeinsames Erlebnis im Zoom-Raum mit einem Foyer, mit einem sehr aufwendig gemachten Päckchen, das vorher verschickt wurde, mit einem kleinen Fläschchen Sekt oder Orangensaft, mit einer Praline, mit einer Ansteckbrosche für das Gemeinschaftsgefühl, mit einem Magazin, das Ganze beschrieben hat, mit jemandem, der durch die Vorstellung führt. Es wurden dann noch zwei Figuren sozusagen dazu erfunden, sodass das Publikum die Möglichkeit hatte, sich vorher zu treffen, sich auszutauschen, zusammen anzustoßen, zusammen ein Häppchen zu essen, danach zu diskutieren. Und so macht ja dann auch, Jan, digitales Theater Spaß, wenn es nicht nur einfach abgefilmt wird und man da halb tot vor der Kiste hängt und sich fragt, warum man sich das antut. Und das führen wir dieses Jahr weiter. Es gibt die Produktion Besser sterben, eine Busfahrt mit dem Tod. Ich will immer sagen in den Tod, aber es ist also keine Sorge, es heißt mit dem Tod. Eine virtuelle Busfahrt, wo eine Bestatterin dabei sein wird und jeder Zuschauer, jede Zuschauerin darf sich da ihr eigenes Bestattungsszenario mal ausdenken und Vorschläge machen. Da gibt es vorher auch wieder ein Paket. Und neben Gathertown wird das zum Beispiel sicherlich auch eine sehr spezielle Erfahrung sein, wo man Theater nicht live erlebt, aber trotzdem digital miterlebt.
Aber das sind auch, das sind ja innovative, darauf zugeschnittene Theaterprojekte und die funktionieren dann auch. Und das würde ich auch, das darf man dann auch meiner Meinung nach digitales Theater nennen. Nur dieser, dieser Schritt von den staatlichen Häusern bei dem ersten Lockdown, ihre ganzen Mitschnitte aus dem Keller zu kramen, das hat mich da total allergisch, also darauf reagieren lassen irgendwie, ne? Weil ich dachte, ja, ihr könnt nicht irgendeine Live Performance zeigen und behaupten, das ist jetzt der gute Ersatz und so. Und ich habe dann mein erstes digitales Theaterstück, was bei mir auch richtig angeschlagen hat, war Werther Live. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das wurde so über die sozialen Medien. Es war über so einen geteilten Bildschirm und alles wurde so über soziale Medien erzählt. Also da wurde bei WhatsApp miteinander kommuniziert und über Zoom und über Instagram und das war zum Beispiel...
Von welchem Theater?
Das ist ein neues Kollektiv, die gab es damals noch nicht, Werther Live tatsächlich. Das waren mehrere KünstlerInnen, die sich auch über Zoom kennengelernt haben und ich glaube erst nach der Premiere sich mal live getroffen haben. Aber das war auch darauf zugeschnitten und so. Und das ist eben das Wichtige. Oder neulich habe ich auch von einem Theater der Altmark einen Livestream gesehen. Das war dann zwar nicht interaktiv oder so, aber da wusste ich zumindest, jetzt gerade in dem Moment wird das gespielt auf dieser Bühne und die Kameras filmen es halt live. Und das ist schon ein anderes Gefühl, wenn ich weiß, dass gerade in der Sekunde dieser Text gesprochen wird und die SchauspielerInnen so aktiv sind und so. Und wenn man solche, also sowas funktioniert dann auch, das finde ich halt wichtig. Nur ich finde, wie gesagt, mich persönlich hat das total abgeschreckt, diese erste Welle von Mitschnitten, wo ich mir so dachte, dann gucke ich mir halt lieber Filme an. Also.
Ja, absolut. Also ich würde auch, glaube ich, das Zeigen von Mitschnitten würde ich, glaube ich, gar nicht als digitales Theater bezeichnen, weil das ist einfach, man merkt, wie Jan sagt, dass es einfach nicht funktioniert, ein Theaterstück abzufilmen und dann zu zeigen, da guckt sich jeder lieber eigentlich einen Film an, weil das ist das Medium, in dem das funktioniert, aber für Theater funktioniert es einfach nicht. Und das ist aber auch das, was gerade eigentlich, was ich persönlich gerade unglaublich spannend an digitalen Theaterformen finde, dass man, also man kann quasi nochmal komplett neue Welten erforschen, entdecken und gucken, was funktioniert da und was eben nicht. Also bei Darmgedeckt zum Beispiel war das total interessant, so über den Entstehungsprozess zu beobachten, wie man auch in digitalen Räumen Atmosphären kreieren kann oder welchen Effekt das hat, dass man die ZuschauerInnen auffordert, sich für die Theateraufführung auch vor dem Bildschirm schick zu machen und ein Getränk zu trinken, dass man ihnen nach Hause geschickt hat. Also welche Mittel funktionieren und was kreieren, also zum Beispiel auch mit Gerüchen zu arbeiten, finde ich eine interessante Vorstellung, wenn man eine Situation kreieren möchte. Oder es entstehen ja gerade einfach unglaublich vielfältige, kreative, digitale neue Formen für Theater, Performance oder Tanz. Also zum Beispiel Gaming-Formate, die über Messenger laufen oder Bots, mit denen man kommunizieren kann oder Hologramme, die in Theaterräumen installiert werden. Und das finde ich halt total spannend. Also anstelle einfach Tanz oder Theater oder Performance also man kann es nicht einfach so, wie es ist, in den digitalen Raum verpflanzen, sondern man muss da wirklich komplett irgendwie neu denken und konzipieren. Das Hau zum Beispiel in Berlin hat extra einen Hackathon ausgeschrieben, um verschiedene Einreichungen zu sammeln und neue Ideen zusammenzustellen, hat dann eine digitale Bühne aus den künstlerischen Arbeiten gebaut. Und das finde ich persönlich sehr, sehr spannend.
Ja, und das ist ja genau das, was wir gerade eben schon besprochen haben. Jan hat es lang und breit erzählt, du nochmal. Da hat uns ja eigentlich das Publikum dazu gebracht, weil am Anfang wurde ja versucht, einfach nur abgefilmtes Theater zu zeigen. Und da haben das Publikum an sich und auch wir, die wir zum Teil damit zu tun haben, quasi kollektiv gestreikt, weil die Abrufe waren ja auch an den großen Theatern in Deutschland minimal, weil jeder verstanden hat, das ist nicht der Ersatz und das ist nicht das, was wir wollen. Und ich finde das ganz spannend, dass dadurch so ein irrwitzig kreativer Prozess in Gang gekommen ist, weil ganz ehrlich, wenn man schon länger Theater macht, das hätte man sich ja vor anderthalb Jahren im Leben nicht vorstellen können, dass man so beweglich wird in dem ganzen Metier. Und ja, das finde ich schon wahnsinnig, also herausfordernd hatten wir jetzt schon öfter, aber es erschließt eben komplett neue Räume, wird aber nie das Live-Erlebnis ersetzen, könnte aber dann ja als Utopie so sein, wenn man wieder ins Theater gehen darf und live erleben darf, dass uns die andere Welt auch nicht mehr verloren geht und man so auch eine größere Vielfalt erreicht und mehr Menschen.
Und gleichzeitig macht es uns aber auch total deutlich, finde ich, was uns eigentlich fehlt, wenn wir nicht den realen Raum haben. Also dass Begegnungen zum Beispiel ein wichtiger Teil von Theaterbesuchen sind. Also so ist es für mich immer gewesen, die Begegnungen mit anderen Menschen vor der Veranstaltung, das gemeinsame Teilen einer Performance, vielleicht auch manchmal über viele, viele Stunden, das gemeinsame Eintauchen in andere Welten. Und dann eben aber auch der Wein danach oder so. Also das ist schon auch ein wichtiger Teil, finde ich. Und das fehlt eben sehr. Und wir arbeiten hart dran, das im digitalen Raum auch irgendwie erfahrbar zu machen. Das wird es aber auch nie ersetzen können. Das ist uns, glaube ich, auch allen völlig klar geworden, nochmal und sehr deutlich.
Also genau zu diesem Schluss sind wir bei dem ersten Interview gekommen, also mit Hanna, Rolf und Felix, dass das digitale Theater und also die digitalen Formen von Performances nicht die also Live-Performances ersetzen können. Ja, genau. Und inwiefern bietet euch also persönlich die digitale Präsentationsformen Raum für Kreativität?
Also ich bin ja streng genommen kein Digital Native, aber kann mich auf jeden Fall noch dran erinnern, ganz bewusst, als ich das erste Mal im Internet war, aber bewege mich da ja ziemlich trotzdem ziemlich reflexiv und nativ. Und ich war eigentlich nie abgeneigt, Dinge im digitalen Raum zu machen, wenn sie darauf zugeschnitten sind. Und wie Nicola auch gerade sagte, ich finde das finde ich halt wichtig. Tatsächlich habe ich mit meiner Theatergruppe, haben wir mal vor Corona eine digitale Performance gemacht. Das war so eine, wie nennt man das denn? Wie nennt man diese Durchhalte-Performances, die man so lange macht, bis man...
Durational.
Haben wir 12 Stunden lang, haben wir am Stück von 19 Uhr bis 7 Uhr morgens die Dialektik der Aufklärung gelesen und das halt live gestreamt auf Instagram und so weiter. Und das war eben, das haben wir dann auf das Format zugeschnitten und das war eine sehr spannende Erfahrung. Wir haben auch tatsächlich Publikumsfeedback live gekriegt durch Kommentare und so weiter. Und das ist dann auch spannend. Und natürlich ist das was anderes, als wenn ich meinem Publikum ins Auge gucken kann und diese Atmosphäre so dicht wird und so weiter. Aber spannend ist das schon. Ich finde nur, was du ja gerade sagtest, ist, dass jetzt durch die Einschränkungen natürlich alle gezwungen sind, sich damit zu beschäftigen, wenn sie irgendwas machen wollen. Und ich finde nur, gerade dieses Gezwungensein ist das, was jetzt ein bisschen nervt. Also ich würde entspannter damit umgehen, wenn ich wüsste, ich kann auch analog arbeiten. Und ich finde halt das, aber ja, wie gesagt, also ich muss auch dabei bleiben zu sagen, besser als gar nicht, ne, so das auf jeden Fall. Und es gibt riesen viele Möglichkeiten, das stimmt, und da werden auch noch ganz viel kommen. Ich glaube auch nach Corona in Anführungsstrichen kommt da auch noch weiter viel und so, und ich hoffe, dass die Theater da nicht mehr rausfallen, weil das wirkt diesem Anachronismus, der oft wahrgenommen wird, sehr entgegen. Und ja, also ich sehe das Potenzial auf jeden Fall, aber ich glaube, mir wird das auch wieder mehr Spaß machen, wenn ich nicht mehr muss, so wenn ich auch abends im Theater sitzen kann und den Schweiß der Schauspielerin rieche, so dann bin ich wieder richtig entspannt und happy damit.
Ja, wir haben auch genau aus dem Grund eigentlich gleichzeitig sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt, eben gerade Stücke auch zu konzipieren und Produktionen und Performances, bei denen wir, weil wir sie zum Beispiel draußen entwickelt haben und in anderen Formen eben die Hoffnung haben, dass sie auch wirklich live und mit einer wirklich realen Erfahrung oder Erfahrung im realen Raum stattfinden können. Und haben zum Beispiel das Stück Urbane Oasen ganz früh schon letztes Jahr angefangen zu entwickeln, indem gemeinsam mit Jugendlichen unterschiedliche Performance-Stationen per Fahrrad angefahren werden und dann an den unterschiedlichen urbanen Oasen tatsächlich, die da aufgespürt werden, jeweils ja, ein Performance-Lager mit Klappstühlen und Zuschauern und einem mobilen Publikum aufgeschlagen wird. Oder ganz eng mit dem Theater im Bauturm zusammen entwickeln wir gerade ein Stück, was im äußeren Grüngürtel stattfinden soll. Die verschiedenen BesucherInnen werden durch eine Audiospur geleitet über Stunden. Dieses Gebiet, was so sich am Rand der kölschen Urbanität befindet, selber zu erschließen und dort auf unterschiedliche PerformerInnen zu treffen und gleichzeitig werden sie eben auch eingeladen sein, sich über diesen Performance-Rahmen hinaus mit dieser Audiospur auch über Stunden und Tage vielleicht da aufzuhalten. Und das ist für uns einfach auch gerade total spannend und gleichzeitig auch spannend zu sehen, dass überall auf der Welt eigentlich gerade KünstlerInnen daran arbeiten, ganz nochmal neue und kreative Konzepte zu entwickeln, die eben auch die Live-Begegnung hoffentlich wieder möglich machen.
Ja, oder ganz profan in unserem Arbeitsalltag, das hattest du ja vorher gefragt, Ekaterina, dass es plötzlich Pressekonferenzen gibt, die per Zoom stattfinden und man eigentlich einerseits die Möglichkeit hat, dass sich viel mehr JournalistInnen dran beteiligen, auch deutschlandweit, was ja manchmal ein Problem ist, dass jemand wegen einer Pressekonferenz nicht zwingend aus Hamburg hier anreisen möchte. Per Zoom ist es aber eigentlich überhaupt kein Problem, kurz daran teilzunehmen oder das Feld eben auch in anderen Dingen auszuweiten, wie wir das sehen mit unserem Projekt Face-to-Face, dass man halt plötzlich mit der kompletten Welt gefühlt so einfach kommuniziert. Genauso wie mit dem Projekt The Walk, an dem wir gerade arbeiten, was eventuell hier stattfinden wird, wo eine über 3 Meter große Puppe, die von Syrien über viele, viele Stationen auch nach Deutschland kommt, um auf das Elend der geflüchteten Kinder vor allem aufmerksam zu machen, die möchten in vielen Ländern eben oder Städten eine Performance für einen Tag mit der Puppe haben. Ja, da sitzt man dann in der Diskussion mit Menschen aus Israel, England, Italien, Deutschland. Das war ja früher auch nicht so einfach möglich. Da waren diese Barrieren dann auch tatsächlich viel, viel höher. Das finde ich persönlich sehr spannend.
Also diese Zoom Presskonferenzen ermöglichen es, dass mehr Leute daran teilnehmen können?
Ganz grundsätzlich ja. Und andererseits, also mir geht es ähnlich wie Jan, ist es natürlich auch, finde ich, als verantwortliche Pressereferentin da das auch wahnsinnig schade, dass ich die Menschen natürlich nicht persönlich sehe, dass ich nicht vorher und nachher mit einem von den JournalistInnen noch kurz persönlich sprechen kann oder eben dem Rolf vorstellen kann, falls er jemanden nicht kennt oder ein kurzes Gespräch mit der künstlerischen Leiterin möglich ist, das gar nicht geplant war, wenn die aber alle an einem Tisch sitzen, ist es natürlich wesentlich einfacher, also empfinde ich bis jetzt so, ich bin jetzt mal gespannt auf den 28. April, da vielleicht noch mehr Content auch rüberzubringen. Wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt.
Und was mich besonders interessiert, ist, nach welchen Kriterien die diesjährigen Projekte ausgewählt wurden. Habt ihr von Anfang an versucht, die an die Situation anzupassen?
Ja, also wir haben von vornherein, also wir wählen nicht nach strengen Kriterien aus. Wir haben jedes Jahr ein Festivalthema, das wir dem Ganzen überstellen. Aber gleichzeitig ist das Thema auch immer darauf ausgelegt, dass es in ganz viele Richtungen denkbar ist und geht und ganz viele Denkrichtungen wiederum anregt. Das heißt, es gibt keine starre Richtung vor. Und dann aber haben wir alle Produktionen und vor allen Dingen unsere Eigenproduktion von vornherein in zwei Varianten auch geplant. Also wir haben immer mitgedacht, daraus eventuell eine digitale oder filmische Variante oder Variante, die im Außenraum stattfinden kann, mit zu konzipieren, haben wir von vornherein eben mindestens auf zwei Arten geplant. Außer, also jetzt zum Beispiel wie das Projekt Urbane Oasen, das ich eben beschrieben habe, oder das Projekt Biotopia im Kölner Grüngürtel. Das wurde eben von vornherein angeregt durch die Situation als Stück im Außenraum mit einem kleineren Publikum oder mit einem Publikum, das eben nicht zu nah aufeinander geballt sich befindet. Das wurde von vornherein so geplant, genau.
Also bei jedem Projekt hat ihr immer einen zweiten Plan.
Ja, das oder noch einen dritten. Wow. Also man muss ja gerade einfach in sehr, sehr viele Richtungen parallel denken und agieren können. Und wir haben zumindest versucht, jedes Projekt eben in zwei Richtungen von vornherein zu denken. Und ja.
Ich glaube, diese Pandemie hat uns vor allem beigebracht, auf die schnell verändernden Bedingungen zu reagieren.
Ja, das hat uns auf jeden Fall dazu herausgefordert und uns mittlerweile auch sehr gut darin trainiert, glaube ich.
Und soweit ich es verstehe, euch geht es bei Sommerblut auch in diesem Jahr ziemlich gut.
Nee, wir sind ja, also Jan und ich sind zum ersten Mal dabei, von daher können wir es nicht mit den Jahren zuvor vergleichen. Anna kann es jetzt immerhin schon mit mehreren Jahren vergleichen, aber auch ohne Vergleich, natürlich geht es uns gut bei Sommerblut. Wir arbeiten in einem großartigen Team, wir haben wahnsinnig spannende, wichtige gesellschaftliche Themen, wir können politisch arbeiten, wir können, das Thema hatten wir eben schon, aber ich finde es auch extrem wichtig, das kann man gerne nochmal erwähnen, wir arbeiten in einer flachen Hierarchie, wo jeder sich einbringen kann. Also ich arbeite seit 30 Jahren am Theater und habe so eine Form der Zusammenarbeit noch nie erlebt und würde es auch sehr ungern nochmal anders erleben.
Ja, gute Stimmung. Gute Stimmung trotz allem.
Was hilft euch denn, eure positive Einstellung in der Zeiten der Krise zu bewahren? Das großartige Team?
Ja, auch. Aber ja.
Ja, natürlich auch. Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass die Stimmung und das Gefühl, das einen umgibt, zumindest ein gutes ist, wenn man mit einer ständigen gefühlten Unsicherheit und oder auch Bedrohung eigentlich lebt, dann ist es sehr wichtig, gerade so im nächsten Umfeld eigentlich ein gutes Gefühl zu bekommen, und das ist hier auf jeden Fall der Fall.
Ja, und was ich jetzt als Einzige hier sagen kann, ich habe Familie und ein Kind, und es ist, natürlich haben wir alle durch die Pandemie gelernt, dass Homeoffice möglich ist. Das war ja vorher auch undenkbar, vor allem am Theater. Also am Stadttheater war es ja lange Zeit so, dass man eigentlich auch einfach keine Kinder kriegen sollte, am besten, wenn man da arbeiten wollte, weil es einfach nicht familienfreundlich gedacht ist. Und Jetzt haben wir alle gelernt, dass Menschen im Homeoffice trotzdem arbeiten, dass es sehr gut möglich ist, da auch Spaß zu haben und Leistung zu bringen. Und das finde ich auch hier ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, wie, mit wie viel Vertrauen und wie offen alle miteinander umgehen, sodass es möglich ist, weil unsere Kinder und Jugendlichen ja auch jeden Tag neue Ansagen bekommen, ob sie zur Schule gehen oder nicht, ob sie zu Hause sind oder nicht, wie viele Schwierigkeiten sie haben, wo es völlig undenkbar wäre, jetzt jeden Tag 8 Stunden in ein Büro zu gehen. Das geht mit Kindern einfach nicht.
Mir persönlich macht es keine Umstände, ins Büro jeden Tag zu kommen. Es macht mir sogar Spaß und wenn ich von zu Hause arbeiten muss, bin ich meistens traurig und irritiert.
Ja klar, aber ich meine, du bist ja auch noch sehr jung und du hast hier auch eine große Anbindung im Büro. Ich spreche ja gerade auch nicht von der Freiwilligkeit, sondern von der Notwendigkeit. Per se bin ich auch froh, wenn ich eigentlich jeden Tag ein paar Stunden woanders arbeiten kann, aber es geht halt momentan nicht.
Ja, ich glaube, also was ich nochmal wiederholen kann, das habe ich glaube ich auch schon 3-mal gesagt, aber was mir auf jeden Fall die gute Laune auch erhält, ist, dass wir uns immer noch mit Kunst beschäftigen können. So, und wenn es digital ist und wenn ein Film draus gemacht wird, dann ist es halt Filmkunst, aber es ist so, ich kann mich trotzdem irgendwie, also ich kann trotzdem so einer Berufung folgen und muss halt nicht jetzt auf Tätigkeiten ausweichen, die gerade möglich sind, aber mich nicht erfüllen. Und da bin ich echt dankbar für, weil das auch ein Riesenprivileg ist gerade.
Ja, absolut. Also es stimmt total. Also gerade, dass wir überhaupt jetzt arbeiten können und was entstehen lassen können und die Möglichkeit haben, was Neues auszutesten, zu forschen und mit neuen Formen zu experimentieren, das ist ja ein wahnsinniges Glück gerade. Also wie Jan vorhin auch schon gesagt hat, gerade für die Theaterkollektive und Gruppen und hier in der Stadt ist es gerade, glaube ich, unglaublich frustrierend, ein Stück nach dem anderen zwar proben zu können, teilweise auch zu müssen, weil man sonst vielleicht die Fördergelder wieder zurückgibt oder so, aber eben nie aufführen zu können. Und da wird einem ja die Motivation komplett genommen, dann auch wieder in die nächste Produktion zu gehen, weil das, was einem wiederum das Gefühl gibt, warum man weitermachen möchte, das fällt einfach weg. Das habe ich mir zum Beispiel letztes Jahr auch kurz gefragt, dass, als so aussah, dass das Festival eventuell nicht stattfinden kann oder eben auch nur sehr, sehr eingeschränkt, habe ich mich gefragt, wie machen wir jetzt weiter und planen einfach das nächste Jahr, ohne dann aber diese Begegnung und diesen realen Moment zu haben, in dem, von dem man dann eben zehrt und der einem das Gefühl gibt, eben auch weitermachen zu wollen. Und ja, das hat sich dann aber eigentlich auch schnell überholt, weil wir dann ja stattfinden konnten und auch trotzdem sehr viel aus dem letzten Festival mitnehmen konnten. Aber das frage ich mich gerade ganz oft, wie man das macht, dass man 3 Produktionen nacheinander probt, ohne eben die Möglichkeit zu haben, zwischendurch aufzuführen.
Das passiert aber selbst an den Stadttheatern. Ne? Also eine Freundin von mir ist am Stadttheater und die haben 1 Jahr lang geprobt und haben es einfach nicht aufgeführt. Und jetzt, nach über 1 Jahr Pandemie, wurde es mal digitalisiert. So. Aber das war's. Ne? Und die hat wirklich, also die haben, glaube ich, 3 Stücke angefangen und keins davon aufgeführt.
Ja, überall. Also eigentlich gilt das für alle im Theaterbereich gerade oder auch im Tanz. Sehr, sehr klar. Ja.
Ich glaube, wir können dafür dankbar sein, dass wir haben, auf jeden Fall. Und die Hauptsache ist, dass wir auf die Kultur nicht verzichten müssen. Und meine Schlussfrage, habt ihr vielleicht eine lustige Anekdote aus der Zeit oder also einfach interessante Erfahrungen gemacht während der Pandemie?
Okay, ich fange mit einer lustigen Anekdote an, die ist auch sehr kurz und null künstlerisch, die hat einfach nur mit Zoom zu tun, weil ich zu Hause saß in meiner Küche mit einer Zoom-Konferenz mit all meinen KollegInnen vom Sommerblut-Festival und meine besagte Tochter war mit ihrem Freund da und hinter mir geht die Tür auf, die Kamera ist an Und dann wird erstmal eine große Shisha im Bild vorbeigetragen, an allen vorbei. Und alle, ich sehe so in den Gesichtern, so die einen so leichtes Lachen, kurzes Entsetzen, die Frage, und ich habe echt gedacht, ich werde die beiden umbringen nach dieser Konferenz. Und ja, aber irgendwie war es einfach auch wahnsinnig witzig, weil genau sowas passiert dann halt.
Das ist unsere Realität.
Ja, ich hab für mich gemerkt in der Zeit, ich habe mich früher ganz viel mit Theater und Film beschäftigt und Film ist total untergegangen, weil ich so in diesem Theatersumpf irgendwie versunken bin und da überhaupt kein Raum mehr für irgendwas war. Und dann habe ich so gemerkt, das ist gerade irgendwie ein bisschen nicht so super dankbar, wenn du es nicht digital machen willst. Und das hat mich wieder Richtung Film geschoben. Und das war eigentlich für mich eine sehr interessante, coole Entwicklung, dass ich wieder dieses Feld erforsche und da jetzt auch super spannende Projekte hatte und tolle Leute kennengelernt habe und irgendwie gemerkt habe, es geht weiter. Man muss halt lösungsorientiert rangehen. Genau, und das hat mir tatsächlich sehr viel gegeben und hat mich auch so vor so einem Loch bewahrt. Gerade vor dem zweiten Kulturlockdown, da im November, hat mich das so beschäftigt gehalten. Und wenn ich irgendwie kreativ beschäftigt bin, dann komme ich klar. Und das war irgendwie eine positive Entwicklung, weil das wäre, glaube ich, nicht passiert, wenn diese Zwangspause jetzt nicht da gewesen wäre.
Ja, es geht darum, persönlich Interesse daran zu haben, was du machst. Und,
Ja, weil wenn man persönlich darin aufgeht, in dem, was man tut und sich davon erfüllt fühlt, also mein Ziel ist es, keine Midlife-Crisis zu kriegen. So,
viel
und nicht
Spaß
mit 50.
Und viel Erfolg.
Und zumindest nicht auf Karriere oder auf Beruf bezogen und nicht mit 50 zu denken, oh, was habe ich mein Leben lang gemacht mit meiner Zeit, sondern irgendwie mich damit mit den Dingen zu beschäftigen, die mich erfüllen, auch wenn es schwierig ist. So, also ich weiß auch, dass ich nicht reich werde oder so, aber das ist einfach mir nochmal mehr bewusst geworden, dass egal wie widrig die Umstände, ich muss mich irgendwie mit diesen Dingen beschäftigen, um klarzukommen. Und das mache ich auch, egal wie unsicher es wird. So, das war halt ganz cool eigentlich, für mich persönlich so, als persönliche Entwicklung in der Zeit.
Wir haben neulich in den Proben zur Produktion Biotopia so ein bisschen ketzerisch den Satz formuliert, der endlich die Theater im Zu. Das fand ich irgendwie einen sehr spannenden Blickwinkel, weil natürlich vermissen wir diese Theaterräume sehr. Aber auf der anderen Seite heißt es auch raus, aus den muffigen Theaterseelen, aus den Theatersitzen, aus dieser passiven ZuschauerInnenhaltung und raus in Räume, die vielleicht auch nochmal ein ganz neues Denken und ein kritischeres Denken oder einen anderen Blick auf die Dinge ermöglichen und Erfahrungsräume. Das ist ja das, was Theater eigentlich kann, eben neue Erfahrungen und neues Denken anregen und solche Erfahrungsräume öffnen. Und genau das, dazu sind wir ja auch gerade eigentlich aufgefordert. Und ich fand das einen ganz spannenden, interessanten Ansatz. Ja.
Also Not macht erfinderisch, ne? Sagt man doch.
Das ist das eigentlich. Aus der Not eine Tugend machen.
Also bei eurer Arbeit versucht ihr immer, euch mit Projekten zu beschäftigen, die euch erfüllen. Ansonsten macht es überhaupt keinen Sinn, also sich damit zu beschäftigen.
Ja, ich persönlich machte sowieso immer schon Theatererfahrungen und Theaterräume lieber, die eben nicht in engen, starren Theaterhäusern sich abspielen, weil ich bekomme einfach auch in so Theaterräumen eigentlich Platzangst. Also es ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was mich eigentlich so regelmäßig in Theater treibt, weil ich mich da eigentlich eher auch ein bisschen eingeengt fühle. Und deshalb mochte ich das schon immer unglaublich gerne, mich frei in Performance-Räumen zum Beispiel bewegen zu können. Also über viele, viele Stunden da in eine Welt einzutauchen, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit zu haben, jederzeit zu entscheiden, in welchen Raum gehe ich, welche Erfahrungen möchte ich hier machen. Das ist was mich selber einfach schon immer sehr gereizt hat. Und das, da können wir auch gerade sehr intensiv dran arbeiten, auch in solche Richtungen zu gehen mit unserer Arbeit.
Es war die letzte Frage. Herzlichen Dank für eure Teilnahme. Es hat mir einen riesigen Spaß gemacht, mich mit euch zum Thema auszutauschen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja.
Danke auch.
So endet die dritte Folge mit Anna-Marin Henke, Jan van Putten und Nicolo von Jenisch. In unserem Gespräch haben wir festgestellt, dass im Rahmen der Digitalisierung interessante und wertvolle Projekte stattfinden können, die vielleicht bisher für manche Leute aus ganz verschiedenen Gründen noch nicht zugänglich waren. Das ermöglicht uns, einige Barrieren abzubauen, lässt aber zugleich neue entstehen. Inwiefern es machbar ist, alle Barrieren abzuschaffen, wird die Zukunft zeigen. Wir arbeiten daran. In der nächsten Folge rede ich mit den Projektleiterinnen von Adahut, Judith Klemm und Christine Siegert. Bis bald!